Deutschlandfunk Doku. Die Welt schläft nie. Sie spricht, sie klingt, summt und dröhnt.
Der Tag wird kommen, an dem man den Lärm genauso unerbittlich bekämpfen muss wie Pest und Cholera.
Weniger denn 600 Jahre vergingen. Das Land wurde zu landläufig, zu zahlreich das Volk. Das Land lärmte wie ein schnaubender Stier. Der Gott wurde ruhelos wegen des Getöses. Elil musste ihr Getöse anhören. Er wandte sich an die großen Götter. Das Lärmen der Menschheit ist zu groß geworden. Ich verliere Schlaf über ihrem Getöse.
Stille, etymologisch abgeleitet vom Verb stellen oder stehen bleiben. Innehalten, zur Ruhe kommen, sich stellen.
Stille kann man sich nicht vorstellen. Du kannst sie nur wahrnehmen.
Vielleicht ist sie gar nicht hörbar, sondern ein innerer Zustand.
Das Leben, die Geburt, beginnt mit einem lauten Schrei. Der Tod ist lautlos.
Vielleicht ist Stille mehr als die Abwesenheit von Lärm. Die Anwesenheit von etwas ganz anderem.
Wie klingt der Schnee, wenn er auf eine Wiese fällt?
So windstill war die Welt noch nie.
Für einen Augenblick vergisst die Welt zu atmen.
The Sound of Silence. Stille in lauten Zeiten. Feature von Burkhard Reinhardt.
I like silence, but I also like sounds, natural sounds.
Ich mag Stille, aber ich mag genauso gut Sounds, natürliche Klänge. Ich glaube, ich war noch nie an einem völlig stillen Platz, aber ich sitze gerne am Meer und höre den Wellen oder singenden Vögeln zu, wenn ich bei Schnee und Wind durch die Berge gehe. Existiert Stille wirklich? Ich weiß es nicht.
Does silence really exist? I don't know.
Bugge Wesseltoft ist einer der umtriebigsten Musiker Skandinaviens. Der norwegische Pianist und Keyboarder hat im Jahr 1997 eine wegweisende CD herausgebracht. A New Conception of Jazz, auf der die Grenzen zwischen Jazz und Elektronik verschwimmen. Auf seinem Label Jazzland veröffentlicht er eine Mischung aus tanzbarem Jazz, ätherischen Miniaturen und wilder Elektronik.
For me, I like energetic music, but I also like very quiet music. For example, I also like using laptop and electronics to create some kind of soundscapes and mix it with the, for me, the very beautiful sound of the piano. But I totally agree that people need both.
Mir gefällt energetische Musik, aber genauso ruhige Musik. So mag ich Laptop und Electronics, um Klanglandschaften zu schaffen, die ich mit dem schönen Klang des Pianos verbinde. Aber ich stimme zu, dass Menschen beides brauchen.
But we are moving in a landscape.
Wir bewegen uns heute durch eine Landschaft künstlicher Sounds, mit Autos, Lärm, industriellen Klängen. Und all das ist ein Teil von uns. Ich bin in einer stark industrialisierten Gegend aufgewachsen, so eine Art norwegisches Ruhrgebiet. Mein Großvater war Ingenieur in der größten Fabrik und seine Arbeit hat mich schon früh fasziniert. Und 15 Minuten entfernt hatten wir unser Sommerhaus am Meer in völliger Stille. Das ist für mich eine faszinierende Balance.
In a busy town, Actually, I would suggest that there should be more quiet rooms.
In geschäftigen Städten sollte es mehr Räume der Ruhe geben. Wenn ich zum Beispiel auf Tour bin, sehe ich die Leute durch den Hauptbahnhof rennen. Jeder ist im Stress. Es gibt ein absolutes Bedürfnis nach Ruhe, nicht unbedingt nach Stille. Deshalb habe ich mein letztes Album in einer Kirche aufgenommen. In einer Kirche herrscht Ruhe. Und es gibt auch Klänge. Ich bin nicht sehr religiös, aber ich mag Kirchen. Immer wenn ich in eine Stadt komme, gehe ich in eine Kirche und schätze die Spiritualität des Kirchenraums, dieses Friedliche. Ich mag das sehr.
And there's something when you walk into a church, there's a quietness and there's a something peaceful which I really like.
Touristen drängen sich durch den Kölner Dom, bestaunen die visuellen Reize, die Mächtigkeit der Kathedrale. Von Stille keine Spur. Es ist 19 Uhr. In einer Stunde wird der Dom schon anders klingen. Die riesigen Pforten schließen und Günter Brodka, der Nachtwächter am heutigen Abend, startet seine Runde durch die Kathedrale.
Also wir arbeiten von abends 20 Uhr bis morgens 6.40 Uhr, also in 10 Stunden, weil in der Nacht abwechselnd wird schlecht, aber dafür arbeiten wir auch nicht jede Nacht. Wenn hier ruhig ist, dann gehst du ganz allein durch den Dom, das Licht ist runtergesetzt, haben wir minimal an Beleuchtung da und dann kann man mit Gedanken in sich reingehen und den ganzen Tag verarbeiten oder was so im Leben schon mal gewesen ist. Man fragt sich manchmal, wieso ist dies oder jenes. Man kriegt auf alles Antworten, wie wenn so eine Stille ist. Also ist schön.
Günter Brodka erzählt eine Geschichte, die ihm viel bedeutet.
Da kommen Touristen zum Einsiedler. Der wohnt ganz alleine in Bergen. Und sagte, wie kommen Sie hier zurecht, wo das so ruhig ist hier und nichts zu tun? Und da war der gerade Wasser am Reinholen. Und sagte, gucken Sie mal in den Brunnen rein. Die gucken da rein, das Wasser war nur unruhig. Ja, wir sehen nichts. Aha, sagte, Moment. Nach 10 Minuten, wo das Wasser ganz still war, sagte, gucken Sie mal jetzt rein. Was sehen Sie da? Also, auch wir können uns sehen, oben der Himmel, die Bäume noch so. Sehen Sie, das ist, wenn das stille ist, sieht man mehr. Wenn unruhig ist, wie in Städten und viel Betrieb ist, dann kriegen Sie nichts mit.
Es ist still im Dom, aber nicht totenstill. Vom nahen Hauptbahnhof sind manchmal Zuggeräusche zu hören.
Angst muss man nicht haben. Also man muss nicht Angst haben von dem Toten, sondern von den Lebenden. Die Toten tun uns nichts. Im Gegenteil. Wir müssen auch manchmal nachts in die Krypta reingehen.
Wo die Erzbischöfe des Bistums in ihren steinernen Gräbern liegen.
Man hat ja keine Angst. Man spricht innerlich mit denen, hey Leute, hier bin ich, wie geht's euch so ungefähr? Kriegt man zwar keine Antwort, aber ist schön. Also bei unseren Rundgängen gucken wir überall, wo, ob sich was getan hat, ob zufällig doch nicht jemand von was reingekommen ist. Und da ist mir aufgefallen, das Richterfenster an einem bestimmten Winkel gibt ein ganz anderes Licht. Und das sieht aus, ob da Edelsteine drin wären in dem Fenster. Das sieht man nur nachts, beim Vollmond sieht man noch besser. Und wenn der Vollmond richtig in das Richterfenster reinscheint, dann sieht es aus, ob da ein Heiliger oder sonst was, wo er uns in den Dom reinguckt. Schöne Atmosphäre.
The landscape in Scandinavia is influential on Scandinavian music, I think. Most Norwegians, we enjoy ourselves mostly on the mountains or in the forest or where it's quiet. And if we want to escape from that kind of stressful city life, I think that's a very Norwegian thing.
Die Landschaft beeinflusst norwegische Musik schon stark. Viele Norweger sind gerne in den Wäldern und Bergen unterwegs, wo es still ist. Wir möchten dem stressigen Stadtleben manchmal entfliehen. Das ist schon ein sehr norwegisches Ding.
The reason I wanted to record my new album Everybody Loves Angels up in Lofoten and the Lofoten Cathedral.
Warum ich mein Album Everybody Loves Angels auf den Lofoten und in der Lofoten-Kathedrale aufgenommen habe, hat verschiedene Gründe. Da ist diese wunderbare Kathedrale, das größte hölzerne Gebäude in Nordeuropa. Ihre Akustik ist sehr speziell. Und ich wollte dieses Album auf die Natur ausrichten.
Creates my best moments, is sudden moments of complete pleasure walking in the forest.
Beim Älterwerden bringt mir das Wandern durch die Natur meine besten Momente, diese plötzlichen Augenblicke voller Freude.
Schon den ganzen Morgen hat eine Stille geherrscht, die sich im Lauf der Stunden noch ausbreitete, über die Grenzen und Ränder der Buchtgegend hinaus. Von den episodischen, in der Regel dreitaktigen Rabenrufen weniger durchbrochen, als vielmehr womöglich noch weitergetragen. Jetzt aber mit der Mittagsstunde, umfangen von einem unhörbaren, auch nicht sichtbaren windlosen Wehen, eher einem zusätzlichen Luftstrom ohne eigens eine Strömung, einer nach außen hin, auf der Haut, weder an den Armen noch an den Schläfen, unspürbaren Luftzufuhr. Kein einziges Blatt, auch nicht das leichteste, das der Linde, regte sich mehr, senkte sich die über die Gegend gebreitete Stille. Und zwar mit einem Mal. Mit einem so sanften wie machtvollen Ruck herab auf die Erdlandschaft. Und einzigartiger Vorgang, allsommerlich nur momentlang sich ereignend, die Landschaft, schon vorher erfasst von Stille, senkte sich oder sank ein mit Hilfe der aus den Himmelhöhen sich urplötzlich herabsenkenden Stillezufuhr und blieb dabei weiterhin die vertraute, gebuckelte, aufgewölbte, tragende Erdoberfläche. Jenseits des Hörbaren, Sichtbaren, Spürbaren geschah das, und doch war es offenbar.
Peter Handke.
In my music, I'm very concerned about the sound and no sound. So I think the time between two notes, if I choose to have some silence between them, then the silence also becomes music. So I'm very aware of this and I try to use the pauses as a part of the music, actually.
Ich bin sehr interessiert am Thema Klang und Nichtklang, an der Zeit zwischen zwei Noten. Wenn ich mich entscheide, Stille zwischen sie zu setzen, wird die Stille auch zur Musik und genauso die Pausen.
Die Psychoakustik beschäftigt sich mit Akustik und Psychologie, also bewegt sich in dem Spannungsfeld experimenteller Psychologie und ist im Grunde die Wissenschaft der Wahrnehmung vom Schall.
Hans Hansen arbeitet als Psychoakustiker und Lärmforscher im Schalllabor Hamburg.
Lärm ist definiert als nicht gewollter Schall. Das ist immer negativ. Das ist, glaube ich, genau gegenteilig zur Stille. Ich zumindest verwende den Begriff Stille nur dann, wenn er auch positiv konnotiert ist. Stille und auch Lärm sind auf jeden Fall subjektiv. Also in der Definition von Lärm als nicht gewolltem Schall steckt das schon drin. Da muss ja eine Person sein, die diesen Schall nicht möchte oder sich dadurch belästigt fühlt. An sich ist Schall erstmal physikalisch eine objektive Größe. Die nächste Ebene darüber ist die Beurteilung von Schallereignissen und die ist dann tatsächlich subjektiv.
Mit anderen Worten, Lärm entsteht im Kopf.
Physikalisch gesehen gibt es die Stille nicht. Menschen erleben subjektiv als Stille Momente, in denen nichts in ihrer Aufmerksamkeit tritt, würde ich sagen. Das bedeutet, physikalisch muss nicht unbedingt eine leise Umgebung vorliegen, sondern es ist eher so, dass sozusagen aus der Umwelt nichts die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wenn ich durch den Wald gehe, durch einen Waldspaziergang mache, da kann ich durchaus Stille erfahren, obwohl die Geräusche natürlich um mich herum sind. Der Wald macht ja die ganze Zeit Geräusche. Ich persönlich empfinde Stille nicht unbedingt als die Abwesenheit von Schall, sondern das sind so spezielle Momente, wie wenn man in der Bahn nach Hause fährt und niemand ist im Zug. Dann hört man natürlich die Bahn, aber man kann einen sehr stillen Moment erleben, also einen Moment für sich quasi. Das spielt eine große Rolle.
Um zu erforschen, ob es eine annähernd absolute Stille gibt und wie Menschen auf diese Stille reagieren, haben Wissenschaftler sogenannte schalltote Räume gebaut.
Schalltote Räume oder reflexionsarme Räume zeichnen sich dadurch aus, dass die Wände so gestaltet sind, dass zumindest in einem weiten Frequenzbereich, der für den Menschen relevant ist, keine Reflexionen erzeugt werden. Dadurch hat man das Gefühl, dass man vom Ohr her sich auf einer Wiese befindet, wo es frisch geschneit hat. Das Problem bei diesen reflexionsarmen oder schalltoten Räumen ist, dass das Auge nun wahrnimmt, dass man in einem Raum ist. Und den Effekt, den man hat, ist, oder bei mir zumindest, dass man anfängt, so Fake-Töne zu hören. Also, dass es aufgrund von sensorischer Deprivation anfängt zu piepen.
Was Hans Hansen erlebt hat, erinnert an John Cages Erfahrung in einem schalltoten Raum der Harvard-Universität.
Vor einigen Jahren betrat ich einen solchen Raum und hörte zwei Töne, einen hohen und einen tiefen. Ich hörte, dass Stille nicht die Abwesenheit von Geräuschen war, sondern das absichtslose Funktionieren meines Nervensystems und meines Blutkreislaufes. Ich entdeckte, dass Stille nicht akustisch ist. Es ist eine Bewusstseinsveränderung, eine Wandlung. Dem habe ich meine Musik gewidmet. Meine Arbeit wurde zu einer Erkundung des Absichtslosen.
So wie John Cage die Stille betrachtet, das gefällt mir sehr gut, dieser Ansatzpunkt, weil überall ist wenigstens der eigene Herzschlag zu hören. Auf der anderen Seite möchte ich das eigentlich auch umdrehen und sagen, es gibt überall Stille, weil wenn wir in der Lage sind, unsere Gedanken abzuschalten und aufhören zu bewerten, dann können wir auch auf der lautesten Straße in uns eine Stille kreieren. Und das ist etwas, was man als Musiker besonders gut können sollte. Letztendlich ist es auch eine Art zu meditieren oder sich zu konzentrieren auf das, was im Moment ist.
Die Münchner Cellistin Anja Lechner.
And now a performance of John Cage's 433. Please welcome our soloist, William Marx.
...1952 schrieb John Cage die Komposition 433, ein Stück, in dem kein absichtliches Geräusch erzeugt wird. Bei der Uraufführung betrat der ausführende Pianist die Bühne, klappte den Flügeldeckel nach jedem Satz auf und zu und verließ nach einer Zeitspanne von 4 Minuten und 33 Sekunden die Bühne, ohne dem Flügel einen Klang zu entlocken. Das Stück besteht einzig aus klingender Stille, sprich den Geräuschen des Publikums, Husten, Flüstern, genauso wie aus den Geräuschen einer quietschenden Tür und dem entfernten Nachklang eines auf der Straße vorbeifahrenden Lastwagens.
Die Musik, die mir am liebsten ist und die ich meiner eigenen oder irgendeines anderen Musik vorziehe, ist einfach das, was wir hören, wenn wir ruhig sind.
Eine Provokation für die traditionelle Auffassung von Musik als eine Art geordneter Klang, den Menschen sich ausgedacht haben.
When I hear traffic, the sound of traffic here on 6th Avenue, for instance.
Wenn ich den Klang von Verkehr höre, hier an der 6th Avenue zum Beispiel, habe ich das Gefühl, dass gerade ein Klang in Aktion ist. Und ich liebe den Klang des Verkehrs. Er wird lauter und leiser und höher und tiefer, länger und kürzer. Und damit bin ich völlig zufrieden.
It does all those things which I'm completely satisfied with.
John Cage.
I love sounds just as they are.
Ich liebe Klänge, so wie sie sind.
And I have no need for them to be anything more.
Sie brauchen nichts anderes zu sein als sie selbst.
Don't have to mean anything that is in order to give us very deep pleasure.
Dass sie nichts bedeuten, gibt einem tiefe Freude. Die Klangerfahrung, die ich am meisten liebe, ist die Erfahrung von Stille.
Ob die Welt wirklich leiser geworden ist, wüsste ich keine objektive Studie. Subjektiv würde ich sagen, ist sie leiser geworden. Also auf dem Bahnhof merkt man das sehr stark. Als ich Kind war und die Züge sind eingefahren, habe ich mir die Ohren zugehalten. Heute erschreckt man sich manchmal, dass ein ICE einen anschleicht sozusagen und er plötzlich hinter einem ist und an einem vorbeifährt. Die Flugzeuge sind auch leiser geworden, nur das Flugaufkommen ist halt höher geworden. Die Bewertung des Schalls als Lärm entsteht schon beim Hörer oder Zuhörer. Man merkt das ja bei Musik zum Beispiel ganz stark. Einige Leute empfinden bestimmte Musik als Lärm, während andere Leute das klar der Musik zurechnen würden. Bei der Lärmbelastung muss man aufpassen, dass man nicht zu stark den Lärm sozusagen in so eine subjektive Richtung dreht, weil es ja auch ein Umweltschutzthema ist. Das heißt, wenn ich dann die Bewertung in die Person reinlege, dann könnte ich zu dem Schluss kommen, dass Lärm eigentlich okay ist, wenn sich die Einstellung ändern würde. Also auf der anderen Seite ist die subjektive Komponente schon durchaus groß. Es beschweren sich mehr Leute über Lärm inzwischen, obwohl es an vielen Orten tatsächlich leiser geworden ist.
Du erträgst die Stille nicht. Deshalb hast du immer Musik im Ohr, das Handy in der Hand und den Fernseher laufen. Du erträgst die Stille nicht. Dabei ist Stille so schön.
Du meinst die Stille, die sich schwer um dich legt wie eine schwarze Nacht? Die Stille, die so laut ist, dass du meinst, du hättest den schlimmsten Tinnitus im Ohr? Die Stille, die bleischwer wie eine Röntgenweste auf deiner Brust liegt und du kaum atmen kannst?
Nein. Ich meine die Stille, in der man zu sich selbst kommt. Ich rede von der Stille, in der man zur Ruhe kommt, bis die innere Ruhe eben dieser Stille gleicht.
Du meinst die Stille, die so ohrenbetäubend ist, dass all das laut wird, was man ein Leben lang zum Schweigen zu bringen versuchte? Die Stille, die einen mit allem Unausgesprochenen bombardiert? Die Stille, die so schrill ist, dass es wehtut?
Ich meine die Stille, die sich beruhigend über die Seele legt, damit du dir eine Auszeit von Hektik und Lärm gönnen kannst. Die Stille, in der man sich selbst zuhört, bevor auch die innere Stimme still wird und alles langsam zur Ruhe kommt.
Du meinst die Stille, die Leere bedeutet. Die Stille, die dir mit eben dieser Leere klarmacht, dass diese Leere dein Leben ist. Die Stille, die du nicht füllen kannst, weil du nichts hast, was diese leere Stille füllen könnte?
Beim Schreiben ist Stille für mich eigentlich die Grundvoraussetzung. Manche Kollegen setzen sich hier ins Café, schreiben da ihre Werke. Das wäre für mich undenkbar. Ich habe einmal probiert, mich auch ins Café zu setzen mit meinem Notizbuch. Und ich bin nach einer halben Stunde wieder nach Hause gegangen, weil ich einfach überhaupt keine Konzentration gefunden habe. Also ich brauche eine möglichst stille Umgebung zum Schreiben.
Marion Poschmann hat 5 Romane und 4 Gedichtbände veröffentlicht. Sie wurde mit etlichen Literaturpreisen ausgezeichnet.
Vielleicht ist Stille eine automatische Folge der Unbelebtheit. Die Stille mit dem Autobahngeräusch in der Ferne und dem gelegentlichen Scheppern der Einkaufswagen. Eine gleichgültige Stille. Vielleicht ist es aber auch eine andere Art von Stille. Die Stille mächtiger, sehr alter Bäume, die die Nervosität, die Zielgerichtetheit, die Angespanntheit der Menschen einfach schlucken. Die Stille eines kreisenden Raubvogels und des riesenhaften Himmels.
Ich höre natürlich meinen Text mit so einer Art inneren Stimme. Manchmal werde ich gefragt, ob ich mir meinen Text noch mal laut vorlese, wenn eine Seite fertig ist, ob ich dann auf den Klang besonders achte. Aber ich höre das eigentlich beim Schreiben sowieso. Ich muss mir das nicht noch mal laut vorlesen. Also es ist ganz klar, dass ich auch die Klangstruktur, die Laute beim Schreiben mit dem inneren Ohr höre.
In der Fußgängerzone kam Wind auf. Wie immer Wind aufkommt bei der Suche nach jenem richtigen Ort, der sich stets weit entfernt zeigt. Die Abfallpapiere am Boden verrutschten, mein Mantel flatterte. Und als wäre dies schon ein Grund, mich selbst zu den Dingen zu zählen, blieb ich ungefragt stehen.
Stille hat ja auch mit Subtilität zu tun, mit verfeinerter Wahrnehmung. Je weniger starke Reize da sind, desto besser kann man sich auf etwas feinere Schwingungen konzentrieren. Und das ist etwas, was ich auch in meiner Arbeit anstrebe. Also ich versuche, ja, vielleicht könnte man es schon sagen, sowas wie einen Raum der Stille zu erschaffen, in dem sich dann ein Text überhaupt entwickeln kann. Also Stille ist eigentlich eine Grundvoraussetzung, so etwas wie leerer Raum auch, also eine Offenheit, wo dann etwas hineinkommen kann, wo sich etwas herausentwickeln kann. Für mich hat diese belebte Stille mit Abgeschiedenheit zu tun, mit einem inneren Raum, der entsteht, auch wenn man sich in gar nicht unbedingt so stiller Umgebung befindet. Beispielsweise, wenn es regnet und man spannt einen Schirm auf, dann ist man plötzlich auch in so einem Raum der Stille, obwohl man weiterhin die Geräusche hört, aber man ist nicht mehr so stark persönlich, körperlich davon betroffen. Geräusche, Lärm sind ja etwas, wo man kein Sinnesorgan gegen verschließen kann, wo man irgendeine andere Art finden muss, sich davor auch zu schützen, wenn die Außenwelt zu mächtig ist. Lärm ist für mich erstmal nichts Attraktives, aber ich glaube, es hängt davon ab, welches Verhältnis man zu einer bestimmten Art von Lärm einnimmt. Wenn man gegen den Lärm nicht an kann und sich als Opfer des Lärms empfindet, dann teile ich eher die Position von Kafka. Kafka nimmt dann Oropax und versucht, sich und den Lärm in ein Distanzverhältnis zu bringen. Aber man kann natürlich auch mit bestimmten Geräuschen versuchen, mitzuschwingen.
Ich will schreiben, mit einem ständigen Zittern auf der Stirn. Ich sitze in meinem Zimmer im Hauptquartier des Lärms der ganzen Wohnung. Alle Türen höre ich schlagen. Durch ihren Lärm bleiben mir nur die Schritte der zwischen ihnen Laufenden erspart. Der Vater ist weg. Jetzt beginnt der zartere, hoffnungslosere Lärm von den Stimmen der zwei Kanarienvögel angeführt. Ich dachte daran, ob ich nicht die Türe bis zu einer kleinen Spalte öffnen, schlangengleich ins Nebenzimmer kriechen und so meine beiden Schwestern um Ruhe bitten sollte.
Man kann natürlich auch mit bestimmten Geräuschen versuchen mitzuschwingen, sich mitreißen zu lassen zu einem Strom von Lärm. Das kann man mit natürlich jeder Art von Geräusch machen. Man kann es mit Verkehrslärm machen, mit Wellengeräuschen, Wasser, Meer, Sturm. Wenn man selber nicht unmittelbar davon bedroht ist, dann kann man dazu ein Verhältnis des quasi grandiosen Mitgehens entwickeln.
Marion Poschmann hat im Rahmen eines Stipendiums 3 Monate in Kyoto verbracht. Thema ihres Aufenthalts war die japanische Garten- und Parkkultur.
Wenn man sich mit der Gartenkunst in Japan beschäftigt, spielt Stille eine wichtige Rolle. Die Gärten in Japan werden ja nicht alle durchwandelt, sondern zum Teil auch nur betrachtet. Man setzt sich auf seine Veranda und betrachtet dann den Trockenlandschaftsgarten und kann versuchen, die Stille von Kies und Stein aufzunehmen, in sich übergehen zu lassen. Und wenn man solche Gärten besucht, dann ist mir aufgefallen, wie schwer es vielen Leuten fällt, dieser Stille standzuhalten, wie viele der Touristen sich mit den Broschüren beschäftigen, Fotos machen, die ganze Zeit in Aktion sind, um dem irgendetwas entgegenzusetzen, was natürlich nicht klappt, weil die Stille ist immer mächtiger. Ein paar Mal ist es mir gelungen, diesen Widerstand aufzugeben, den man üblicherweise etabliert gegen alles, was einen überwältigen kann. Und ich war ein paar Mal wirklich überwältigt.
Das Wasser im grünen Bach ist klar. Das Mondlicht im kalten Gebirge ist weiß. Schweigendes Wissen. Der Geist erleuchtet sich selbst. Bedenke das Nichts. Diese Welt der Stille, die selbst gewöhnliche Stille noch übersteigt. Manchmal trifft mich die Stille wie ein Steinschlag. Verschüttet höre ich alle Geräusche der Welt sehr deutlich. Nicht länger störend, sondern wie eine heitere Melodie. Bis ich mich wieder unter dem Geröll hervorgewühlt habe und denke, dass Stille nur als Stille am wohltuendsten ist.
Han Shan, 800 nach Christus. In ihrem Roman »Die Kieferninseln« folgt Marion Poschmann den Spuren des Haiku-Dichters Matsuo Basho im Japan des 15. Jahrhunderts.
Haiku. Traditionelle, meist dreizeilige Kurzgedichtform.
An den Haikus von Basho ist ja das Besondere, dass er sich der unmittelbaren Wahrnehmung versucht hat, immer stärker anzunähern. Gleichzeitig ist wichtig, dass unklar ist, wo eigentlich der Innenraum und wo der Außenraum ist. Das ist dann so, dass einerseits die äußere Natur beschrieben wird, andererseits aber kein lyrisches Ich als Gegenüber auftaucht, sondern dieses lyrische Ich ist eigentlich über diese ganze Natur ausgebreitet und enthält das in sich, ist also im Grunde selber so eine Art Stille, so ein stiller Raum, in dem alles andere stattfindet und sich entfaltet. Und das ist an diesen Haikus das ganz Grandiose.
Stille. Tief bohrt sich in den Fels das Sirren der Zikaden.
Selbst wenn ich spräche, die kalten Lippen wären nur Wind des Herbstes.
Die bewegte Luft schiebt und reißt die Wolken in immer andere Formationen. Sie trägt Gerüche herbei, die man zuletzt in der Kindheit zu riechen meinte. Sie transportiert Geräusche, von denen man nicht mehr wusste, dass es sie gibt. Unscheinbare Geräusche von Tritten auf nassem Gras und morschem Holz, klappernden Fensterläden, knarrenden Zweigen.
Meistens ist einem ja die Quelle eines Geräusches bekannt, aber manchmal geschieht es einem, dass Geräusche aus weiterer Ferne kommen. An einer ruhigen Wasserfläche tauchen plötzlich Geräusche auf, die über diese Wasserfläche getrieben werden von bewegter Luft, vom Wind, die aus ziemlich weiter Ferne kommen und doch plötzlich so wirken, als wären sie ganz nah bei einem. Das ist manchmal ein seltsamer, zauberhafter Zustand, weil man den Sinn für Entfernung verliert.
Um mich herum dröhnte die Party. Ich war den ganzen Abend lang still.
Die neuen Synonyme. Still und langweilig.
Stilles Lesen. Ein intimer Dialog mit dem Text, ohne jedes gesprochene Wort.
Einander wortlos in die Augen schauen. Für eine Nacht und einen Morgen.
Wer bin ich, wenn ich nur noch da bin? Wer bin ich, wenn ich mich nicht mehr durch mein Tun definiere?
Jede Stille wartet doch nur darauf, gebrochen zu werden.
Ich würde sagen, Stille kann sicherlich auch angstauslösend sein. Die Frage ist, ob das an der Stille selbst liegt. Es wird eher an der Person liegen. Das ist vielleicht so eine Kehrseite von Stille.
Wenn man der Stille unvorbereitet begegnet, dann kann das schon wirklich richtig wehtun oder ein Schock sein oder sehr unangenehm sein. Deswegen ist ja auch sehr oft die Erfahrung, wenn wir einen Kurs machen, dass am Anfang die Menschen eigentlich am liebsten davonlaufen würden, weil sie plötzlich einen Raum betreten, wo sie sagen, oh Gott, was mache ich hier? Da kommen ja die alten Funden, da kommen die Dämonen, da kommen die Geister und so.
Der Österreicher Paul Köppler, Jahrgang 1946, arbeitet seit über 40 Jahren als buddhistischer Meditations- und Achtsamkeitslehrer. Er sieht sich in der Tradition des ursprünglichen Buddhismus, der sich auf die Lehrreden des Buddha im Pali-Kanon bezieht. Vor 20 Jahren hat er den Verein Buddhismus im Westen gegründet.
Der Lehrer freut sich schon auf diese Enttäuschung der Schüler, die meinen, ja, wir sind hierher gekommen, um uns zu entspannen, ja, wunderbar und ruhig zu werden, ja, herrlich und so, aber jetzt erlebe ich nur meine wild gewordenen Gedanken.
Stille kann ganz schön laut sein,
meinte John Cage.
Einer meiner wunderbaren Lehrer kommt aus Sri Lanka und der hatte zur Verblüffung der Teilnehmer am dritten, vierten Tag gesagt, heute laden wir einmal alle unsere Monster und Dämonen ein. Zunächst mal ist man erschrocken, weil man merkt, die kommen eh in der Stille und man will sie eigentlich durch Meditation vertreiben und das klappt ja nicht. Aber wenn man sich ihnen zuwendet, und das geht nur in dem Raum der Stille, dann bekommt man eine Chance, sie zu transformieren, sie zu verwandeln. Das ist meine Arbeit. Stille bedeutet, sich zurückzuziehen und einen Raum zu öffnen, in dem die Qualitäten der Beobachtung, des Erkennens und des Wahrnehmens zum Vorschein kommen. Das ist eben nur möglich, wenn ein Raum geöffnet wird, wo eben nicht die sinnliche Erfahrung, die sinnliche Tätigkeit, die gedankliche Tätigkeit und die ganze Bewegung, die ständig vorhanden ist, ununterbrochen weitergeht. Wenn diese etwas zur Ruhe kommt, das ist ein geistiger Prozess, das nennt man im spirituellen Sinn Stille. Stille und Ruhe haben insofern miteinander zu tun, als eben eine Beruhigung, eine Ruhe die Voraussetzung dafür ist, dass ein Raum der Stille entstehen kann. Deswegen zieht man sich zum Beispiel für die Meditation irgendwo an einen ruhigen Raum zurück. Das ist eine uralte Empfehlung, weil mitten im Getriebe oder im Lärm ist es am Anfang schwer möglich, einen Raum der Stille zu öffnen, obwohl ja die wahre Stille eigentlich in einem selbst liegt. Aber später, wenn es möglich ist, die innere Stille zu finden, dann sollte das unabhängig von dem Äußeren überall möglich sein. Wir sind so gewohnt daran, immer diesen Ruf der Ablenkung, der Anziehung, der Ablehnung zu folgen.
Alles Unglück der Menschen liegt darin, dass sie nicht die Ruhe haben, still in einem Zimmer zu bleiben,
schrieb der Philosoph Blaise Pascal im 15. Jahrhundert.
Stille ist mehr als die Abwesenheit von Lärm, mehr als das Fehlen von Worten. Stille fordert einen heraus, sich der eigenen Wahrheit zu stellen. Die Stille ist da, bevor der Mensch etwas tut.
Anselm Grün, Benediktinerpater und spiritueller Berater.
Stille ist die Qualität des reinen Seins. In der Stille bricht etwas auf, das sich nicht benennen lässt. Es ist das Geheimnis schlechthin. In der Stille wird alles zum Spiegel. Sie ist weder Leere noch Fülle, kann aber zu beidem werden. Wer aus der Stille lebt, den verwandelt die Stille.
Wir hätten den Lärm nicht, wenn wir ihn nicht heimlich wollten. Er ist nicht bloß ungelegen oder gar schädlich, sondern ein uneingestandenes Mittel zum Zweck, nämlich zur Kompensation der Angst, für die nur allzu reichlich Gründe vorliegen. In der Stille würde die Angst den Menschen zum Nachdenken veranlassen und es ist gar nicht abzusehen, was einem da alles zu Bewusstsein käme.
Der Tiefenpsychologe Carl Gustav Jung.
Millionen drehen, wenn sie nach der Arbeit nach Hause kommen, die Knöpfe blindlings auf, ohne genau zu wissen, was dem Kulturwasserhahn entströmen wird. Hauptsache, dass überhaupt etwas entströmt, dass wir überhaupt an der optischen und akustischen Mutterbrust liegen,
schrieb der Kulturphilosoph Günther Anders bereits in den 1950er Jahren. Heute verarbeiten menschliche Gehirne pausenlos Unmengen von Informationen, Bildern und Daten. Dummerweise ist das Gehirn auf die neue Lärmflut und Informationsdichte nicht eingestellt. Der leise Datenlärm hat die gleiche Wirkung wie laute Schallwellen. Er macht nervös, erschöpft und krank.
Lautlos tobt der neue Lärm im eigenen Kopf.
Ständige Alarmbereitschaft.
Tausende von Meinungen, Tweets und E-Mails buhlen um Aufmerksamkeit.
Die Welt rückt näher.
Und gleichzeitig weiter weg.
Vernetzung und Entfremdung gehen Hand in Hand.
Gegen Lärm, den man nicht hört, gibt es keinen Lärmschutz.
Außer durch einen selbst.
Um zur Ruhe zu kommen, müsste man die kleinen Maschinen öfter abschalten.
Doch genau daran scheitern wir.
Wir sind Komplizen der Lärmflut.
Weil die Hintergrundmusik niemals abreißen darf.
Das Internet kennt keine Sendepause.
Und darin liegt ein tiefer Trost.
Es geht immer weiter. Und wir sind dabei.
Die Religion versprach das ewige Leben doch erst im Jenseits, oder? Heute hat sich die Metaphysik ins Internet verlagert. Die endlose Blase des Chattens, Twitterns und Bloggens schenkt einem eine neue Art von Geborgenheit. Doch der Preis dafür ist hoch. Zerstreuung bis zum geht nicht mehr.
Die Stille nach dem Konzert, das ist für mich ein besonderer Moment, weil wenn das Publikum es ertragen kann, dass noch ein Moment Stille bestehen darf, dann ist das ein ganz wertvoller Moment, weil sich die Musik eben sammeln kann oder weiter ausbreiten kann. Und dann ist das eigentlich auch ein Moment, bei dem vielleicht jeder ganz bei sich ist.
Die Münchner Cellistin Anja Lechner spielte bis zum Jahr 2009 17 Jahre im Rosamunde-Quartett Werke von Joseph Haydn über Dmitri Schostakowitsch bis Tigran Mansurian. Seitdem tritt sie grenzgängerisch als Solistin und mit unterschiedlichsten Ensembles und Orchestern auf. Sie hat fast 40 Alben veröffentlicht und tourt weltweit.
Man könnte vielleicht die Stille vor dem Konzert und die Stille nach dem Konzert auch damit vergleichen. Die Stille vor dem Konzert ist wie ein Einatmen und die Stille nach dem Konzert ist wie ein Ausatmen. Oder anders formuliert, am Anfang, das ist wie der Anfang des Lebens, das Einatmen und das Ausatmen ist wie das Ende des Lebens.
Ein Musikstück beginnt nicht mit dem ersten Ton. Jede Musik kommt aus der Stille und endet in ihr. Jeder Klang wird geboren und muss sterben.
Der Dirigent Daniel Barenboim.
Wenn ich an den Langsamsatz vom Schubert-Streichquintett denke, wenn er also wirklich in die Tiefe, in den Abgrund der menschlichen Seele hinabgestiegen ist, dann kommt so eine lange Pause, die man kaum ertragen kann, die wirklich schmerzhaft ist. Und wenn ich jetzt an die Improvisation denke, da sind die Pausen ja auch ein ganz wichtiger Teil. Und da gibt es den berühmten Satz von Miles Davis, der gesagt hat, nicht die Töne, die du spielst, sind wichtig, sondern die Töne, die du nicht spielst. Und die Angst vor der Stille, die ja viele Menschen haben, haben auch Musiker. Und das führt dann manchmal dazu, dass man eben zu viele Noten spielt und die Stille fürchtet.
Ich arbeite mit wenig Material, mit einer, mit zwei Stimmen. Ich baue aus primitivstem Stoff. Es genügt, wenn ein einzelner Ton schön gespielt wird. Dieser eine Ton, die Stille oder das Schweigen beruhigen mich. Die Stille ist immer vollkommener als die Musik. Man muss nur lernen zuzuhören.
Der estländische Komponist Aavo Pärt.
Ich habe jetzt gerade den Klang der Stille hier in diesem ganz, sage ich mal, banalen Rundfunkstudio erfahren. Also was Aavo Pärt sagt, man muss lernen zuzuhören, das betrifft eigentlich alle Bereiche des Lebens. Und als ich hier in diesem Studio ankam, es war total still, es gibt hier keinen Menschen, es gibt kein Fenster, keine Musik, nichts. Und als ich anfing zuzuhören, habe ich plötzlich das Rauschen der Lüftung gehört. Habe ich meinen Herzschlag gehört. Das ist eigentlich genau das. Und wenn ein Komponist wenig Töne schreibt, dann schafft er damit die Möglichkeit, genauer zuzuhören. Und was Aavo Pärts Musik anbetrifft, zumindest für mich, ist es auch eine Musik, die mich ruhig macht oder die mich mehr zu mir selbst bringt.
Es gibt eine Musik, die sich jenseits der Zeit befindet. Ein allen Klang bewahrender ewiger Augenblick. Und der Mensch ist jenes Wesen, das dazu bestimmt ist, diesen Klang bis ins Unendliche zu verfolgen und sich von einem Traum leiten zu lassen, dass es eine Ruhe gibt, in der alles bereits Musik ist.
Die spanische Komponistin Yolanda Espina.
Ich liebe Stille und das habe ich schon als Kind getan. Ich komme aus einer großen Familie, habe vier kleinere Geschwister und bei uns war es zu Hause oft ziemlich laut eigentlich. Und schon damals habe ich gemerkt, mir geht es gut, wenn ich alleine bin und wenn es still ist. Und damals schon fing es an, dass ich ruhige Musik gerne mochte. Und heute ist es eben so, dass ich das natürlich noch viel besser weiß, wie wichtig die Stille für mich ist. Und ich immer wieder versuche zu disziplinieren und auch zu erziehen, die Stille zuzulassen. Denn ich finde das heutzutage wirklich wahnsinnig schwer. Wir sind alle selten an dem Ort, an dem wir gerade sind. Wir schauen selten das an, was wir eigentlich gerade sehen könnten. Wir hören selten dem zu, was wir gerade hören. Wir sind immer abgelenkt. Und für mich ist es ein Teil meines Lebens, dass ich sage, nein, ich möchte das hören können, was ich gerade höre. Ich möchte im Moment sein. Das gehört für mich zusammen. Stille und im Moment sein. Die Natur kann es auch sehr gut zur Stille hinführen. Für mich ist zum Beispiel sehr wichtig, Weite in meinem Blick zu haben. Und deswegen, ich könnte, glaube ich, schwer in einem Haus leben, wo ich auf eine Mauer schaue. Also mich beruhigt schon, wenn ich den Himmel sehen kann. Und das ist ja auch das Schöne an einem Musikerleben, dass man so viel reisen darf und immer wieder neue Landschaften auch kennenlernen darf. Überall, wo wenig Menschen sind, kann man sagen, entsteht Stille. Eine Spielanweisung von Valentin Silvestro für ein Cellostück, was er für mich geschrieben hat, Augenblicke der Stille und Traurigkeit, ist: Die Musik hat schon begonnen, sie muss zu uns kommen, wie ein Crescendo aus der Stille. Und dieser Satz ist für mich so wunderbar, weil er bedeutet ja eigentlich, die Musik ist da, es ist alles da, wir müssen nur warten und still sein, damit wir das auch hören können.
Licht und Nebel, das Frösteln im Wind oder wie sich der Himmel auf einmal leeren kann, wenn etwas wie Musik kommt oder vielmehr etwas wie die Lücke zwischen einem Ton und der Stille, wie das Verklingen einer Glocke oder das Geräusch des Wasserbehälters, der sich füllt und dann überläuft. Oder wie alle an jenen Augenblick mitten in der Meerenge denken, in dem der Motor des ausgeliehenen Bootes aussetzt und man dort sitzt. Still, erstaunt über das Licht, alles wahrnehmend, der Schwärme und Sterne gewahr, die sich beständig verschieben, auf ewig miteinander verbunden.
The Sound of Silence. Stille in lauten Zeiten. Feature von Burkhard Reinhardt. Es sprachen Maja Bothe, Jean-Paul Beck, Robert Dölle, Tom Jacobs und Florian Jahr. Ton und Technik Ernst Hartmann, Katrin Fidora und Jens Müller. Regie Burkhard Reinhardt. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2018.
Die Stille danach. Die Stille, die im Gras wohnt, im unteren Teil jedes Halms und in dem blauen Raum zwischen den Steinen. Die Stille, die auf die Schüsse folgt und den Vogelgesang. Die Stille, die das Tuch über die Toten legt und in den Treppen wartet, bis alle gegangen sind. Die Stille, die sich wie ein Vogeljunges in deine Hände legt. Dein einziger Freund.